Die meisten Menschen warten auf den perfekten Zeitpunkt, um ein Unternehmen zu gründen. Die Wahrheit ist, den gibt es nicht. Es gibt immer Gründe, es auch mal zu lassen, also wirtschaftliche Unsicherheit, steigende Kosten, Fachkräftemangel, und da ist die Liste wirklich lange. Trotzdem werden in Deutschland jedes Jahr noch über 500.000 Unternehmen neu gegründet. Und nicht, weil die Rahmenbedingungen perfekt sind, sondern weil irgendjemand sagt, ich habe da eine Idee, an die ich glaube, oder jetzt erst recht. Und damit sind wir beim heutigen Gast. Max, ganz herzlich willkommen. Und worüber wir heute sprechen möchten, das ist Unternehmensgründung in mutigen Zeiten. Deshalb, Max, schön, dass du da bist. Und mich würde gleich zu Beginn mal interessieren, wer bist du, was machst du und wann war der Moment, in dem aus eurer Idee plötzlich ernst wurde?
Ja, lieber Marc, vielen Dank, dass ich da sein darf. Habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ganz kurz zu mir, 2-3 Worte, Marc Schneckenburger. Bin Geschäftsführer der Mai-Kaiserstuhl GmbH. Wir haben unseren schönen Firmenstandort letzte Woche nach Bötzing verlagern dürfen. Das ist hier ein schöner Winzerort am Kaiserstuhl, haben 25 Mitarbeiter. Wir sind 3 Geschäftsführer und durften vor knapp 6 Jahren pünktlich zu Corona unser Unternehmen in die richtigen Bahnen bewegen und sind jetzt seit 6 Jahren auf dem Markt. Und ich glaube, so wie du es angesprochen hast, haben wir zu einem Zeitpunkt gegründet, wo es mutiger wohl nicht ging zu der damaligen Zeit.
Ja, das heißt, ihr habt direkt zu Beginn von Corona im Grunde alles schon in trockenen Tüchern gehabt und habt gesagt, jetzt legen wir los, und dann kam Corona, oder wie war der Ablauf?
So ähnlich, ja. Also klar, die Idee des Gründens lag natürlich schon weit im Voraus, haben dann aber natürlich mit den Formalitäten und mit Gesellschaft, Gründungsszenarien, alles durchgespielt und hatten aber natürlich, wie das so war in der damaligen Zeit, einen anderen Schlachtplan. Ja? Haben dann trotzdem zu Anfang März 2020 gesagt, jetzt muss es losgehen, es ist alles bereit. Und dann ging ein Tag später, nach der Gründung tatsächlich, wo wir da saßen, erstmal für halb Deutschland die Lichter aus sozusagen. Ja, und dann war es natürlich okay, ja, nicht aufgeben, aber trotzdem einen Plan B in der Tasche haben. Ja.
Okay. Und den hattet ihr?
Hatten wir, jein. Ich glaube, wir uns ist nichts anderes übrig geblieben, dass wir gesagt haben, wir waren am Anfang, vielleicht ganz kurz zu Mai-Kaiserstuhl, dass man das versteht, was wir machen. Es ging damals darum, die Region zu vernetzen. Ja, das sollte ein Plattformgedanke, weil wir kommen aus dem Agenturbusiness, Werbeagentur 360 Grad, und es ist aufgefallen, egal wohin wir gekommen sind, die Menschen, die Unternehmer, die Firmen haben danach gesucht, nach dem Thema Vernetzung, nach dem Thema Partnerschaft. Und warum sollte es nicht eine neue Plattform geben, wo genau diese Komponente mit Marketing, Events, Offline versus Online irgendwo zusammenführt? Und mit dem Zeitpunkt zum Gründen, Start Corona, ist natürlich diese Offline-Variante erstmal weggefallen. Dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir die einzige Möglichkeit, es befinden sich alle Leute online, wir müssen diese Chance nutzen und genau auf dieses Pferd setzen, es sind noch mehr Leute online, noch länger, noch eine größere Verweildauer, und das war zu der damaligen Zeit natürlich unsere Chance und am Ende vielleicht auch irgendwo der Erfolgsfaktor, um dass wir so schnell bekannt geworden sind in der damaligen Zeit.
Und darüber wollen wir ja heute im Grunde mal sprechen. Das heißt auch, was kannst du mal noch den Menschen, die jetzt zuhören, mal noch weitergeben zum Thema, was ist beim Gründen eigentlich sinnvoll, worauf muss man achten? Weil ihr seid das Paradebeispiel, wie man in einer schwierigen Zeit trotzdem Mut an den Tag legt, einen Plan B haben muss und dann am Ende doch noch erfolgreich wird. Und da hat man ja auch gesehen, wenn man so mal 10 Jahre zurückgeht, was hat sich da verändert? Da ist ja heute Gründen ein ganz anderes Spiel wie noch damals, also vor Corona und nach Corona. Früher ging es auch eher noch darum, eine gute Idee zu haben, einen guten Plan und dann loszulegen. Heute geht es aber auch um Digitalisierung, Geschwindigkeit, Wettbewerb, Komplexität, steigende Kosten, das sind ja auch Themen, die heute sehr stark mitbewegen. Was braucht es denn heute aus deiner Sicht zusätzlich, um erfolgreich zu gründen? Vielleicht auch so im Blick mal 10, 15 Jahre zurück. Was bedarf es heute an anderen Themen?
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt 10 Jahre zurückdenke und zu heute, ein Thema ist, glaube ich, immer die Konstanz. Ja, selbst wenn man hinfliegt, ich glaube, wie oft wir schon hingeflogen sind, wenn wir nicht weitergemacht hätten. Ja, das ist, glaube ich, das Gleiche wie vor 10 Jahren, wie heute. Natürlich wird es heute komplexer, aber ich kriege es heutzutage mit, dass natürlich, wenn heute Sachen, Ideen gegründet werden und neue Unternehmen auf den Markt kommen, dass das trotzdem halt ja sehr, sehr schnell, wenn was nicht funktioniert, ja, der Kopf in den Sand gesteckt werden und sagen, okay, Mensch, ich probiere doch nochmal was anderes oder war es nicht die richtige Idee. Ich glaube einfach, dieses Konstanz, immer wieder an die Sache zu glauben, immer wieder aufzustehen und aus diesen Fehlern zu lernen, hört sich jetzt irgendwie leicht an, ja, aber ich glaube, das ist genau das, was in der heutigen Zeit, wo alles noch schneller ist, ja, und auf Instagram, auf Social Media, wenn ich heute was sehe, dann ist es morgen ja schon wieder alt, ja, und ja, da aber dran zu glauben, zu sagen, hey, trotzdem das, was ich für mich im Kopf habe und die Idee, die weiter vorantreiben, auch wenn es das Gras irgendwo anders, der grüner ist, ja, in der heutigen Zeit, dass man daran glaubt und sagt, okay, ich habe trotzdem voll den Fokus und den Mut, weiter an diese Sache zu glauben. Ja.
Ich habe da ein tolles Beispiel gehört von diesem Reinhold Würth.
Also, durfte ich tatsächlich schon mal persönlich kennenlernen.
Ah, super.
In Köntelsau, ganz toller Mann.
Ja. Ja. Sehr charismatisch. Gell?
Und Wahnsinn, ja.
Also, ja, und diese Würth Group, der hat doch in den 50er Jahren hat er das Unternehmen seines Vaters übernommen und damals hatte die Firma 2 Mitarbeiter. Und die haben 80.000 Mark etwa Jahresumsatz gemacht. Mhm. Also die hatten kein großes Kapital, die hatten auch keinen Masterplan. Das gab es einfach nicht. Und er hat damals gesagt, er glaubt da mal an eine Idee. Und da wird er dran festhalten. Das erzählt er heute immer noch so gerne. Er wollte den Vertrieb anders denken. Also er hat gesagt, Nähe zum Kunden, persönlicher Außendienst, Geschwindigkeit. Und jetzt reden wir ja über eine Branche, wo wir Schrauben und Befestigungen herstellen. Also ist jetzt nicht diese typische Kundengeschichte, wo man sagt, da hängen jetzt viele Emotionen drin in so einem Produkt. Da hätten viele gesagt, das Risiko ist viel zu groß. Er hat es trotzdem gemacht. Und heute haben die 80.000 Mitarbeiter und mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz. Und er sagt heute ja auch, ich hatte einfach den Mut, die Überzeugung und auch diese Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen und trotzdem weiterzutreiben. Also diese Beharrlichkeit dabei.
Wahnsinn. Ich glaube, wie du gerade richtig gesagt hast, ich glaube einfach da, egal wie lang die Idee reift in einem, ja, dass man es immer wieder weiter optimiert. Und ich finde es spannend, dass du auch gerade das Beispiel nennst, weil wir haben selber für die Würth-Gruppe schon arbeiten dürfen. Und egal, ob ich jetzt in Köntelsau mit den Würth-Menschen, Mitarbeitern zusammenarbeite, oder wir durften dann die fast über 100 Würth24-Stores begleiten, was die in Deutschland aufgemacht haben. Mhm, ja. Es zieht sich einfach durch, ja, diese Geschichte. Und das finde ich das Spannende. Und das erhofft sich, glaube ich, jeder Unternehmer oder jedes Unternehmen, dass man genau diese DNA, egal in welchem Mitarbeiter, dann auch wiederfindet. Ob er jetzt im Büro sitzt oder auf der Baustelle oder dem Handwerker die Schrauben vermittelt, dass das genau durchzieht. Ja.
Wenn du das mal ins Verhältnis setzt, auf der einen Seite brauchst du ja immer irgendwo Kapital. Ist Mut wichtiger als Kapital?
Ich glaube, zuerst mal brauchst du den Mut, ja. Mhm. Aber bei allen Sachen, wo wir gemacht haben, wo Mut der erste Schritt war, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo man Kapital braucht.
Ja.
Und dann warst du mutig oder bist mutig und dann sagst du irgendwann, okay, um jetzt den Wachstum vorantreiben zu können, brauchst du Kapital. Und das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, unabdingbar, dass du dann die richtigen Partner oder vielleicht auch den richtigen Background hast, um genau mit deinem Mut auch ins Richtige zu investieren.
Ja, aber dann auch natürlich mit einem schlüssigen Konzept.
Klar.
Weil das ist ja das, was dann noch die Überzeugung bringt für mögliche Investoren oder Finanzierer. Ja.
Absolut. Mhm.
Ja. Wart ihr euch von Anfang an sicher, dass euer Konzept funktioniert? Oder gab es da irgendwo einen Punkt, wo ihr gesagt habt, so, jetzt sind wir mal drüber, jetzt wissen wir, das funktioniert, jetzt können wir weitermachen?
Nee, also ich bin auch ein Typ, ich treffe mich in der Woche mit so vielen Unternehmern und mit so vielen Ideen, wo es immer darum geht, den perfekten Plan zu haben. Ich bin jemand, wenn meine Mitarbeiter oder mein Team wird mich einfach als Macher beschreiben, zu sagen, hey, wir machen jetzt mal, ob das am Ende gut oder schlecht ausgeht, sei jetzt mal dahingestellt. Ja? Aber ich glaube, in dem Moment ging es darum, die Reise damals einfach anzutreten und zu machen, ohne jetzt das genaue hundertprozentige Ergebnis zu kennen. Ja? Mhm. Und genau auf diesem Weg dorthin haben sich so viele neue Möglichkeiten, egal ob jetzt Corona oder kein Corona, aufgetan, wo man dann wieder sagen kann, okay, wir sind jetzt einen Schritt weiter, laufen wir jetzt links oder laufen wir rechts. Aber genau zu dem Punkt muss man erstmal kommen, zu sagen, okay, dürfen wir links oder rechts laufen.
Ja. Du hast überhaupt die Möglichkeit mal dazu, durch Netzwerke, sonstige Themen.
Absolut. Ne? Genau. Ja. Und die Wege, wo sich damit aufgehen, war für uns, glaube ich, unabdingbar zu sagen, okay, wir sind jetzt auf einem guten Weg, ob wir jetzt links oder rechts abbiegen, das kommt vielleicht erst morgen oder übermorgen, aber war eine sehr, sehr spannende Richtungsweisung.
Ja. Ja, dann lass uns doch mal einsteigen ins Thema Marke und Sichtbarkeit und Reichweite, weil das spielt ja da eine große Rolle mit, um diese Wege überhaupt mal zu öffnen, in welche Richtung kann ich gehen. Und auch da wieder vielleicht mal so ein Bogenschlag zu früher. Da hat es gereicht, wenn du ein Produkt im Kopf hattest, was gewisse Vorteile bringt, Mehrwerte für den Kunden heute, brauchst du zu jedem guten Produkt auch am besten noch eine Geschichte. Mhm. Also sonst geht das auch im digitalen Regal, das geht dann einfach unter. Und die meisten Kaufentscheidungen heute sind ja auch emotionaler. Und wir haben jetzt also auch ein Whisky hier vor uns stehen.
Ja,
und
sehr, sehr lecker.
Ja, nach da geht es ja um Emotionalität. Also die Geschichte dahinter verändert auch mental ja den Geschmack. Und so ist es beim Produktkauf ja ähnlich. Das heißt, dieses Storytelling, da gibt es eine wunderbare Geschichte von Fritz Cola. Also ein deutsches Unternehmen wurde gegründet in den 2000er Jahren. Und der Getränkemarkt, der war längst verteilt. Coca-Cola, Pepsi, also Cola gab es wie Sand am Meer und war etabliert. Und da kam auch keiner rein. Die haben den Markt echt dominiert. Der Unterschied lag aber darin, in diesem Storytelling und die Haltung der Marke. Also Fritz Cola hat sich ganz bewusst unabhängiger, frischer, urbaner, auch mit klaren, kontroversen oder provokanten Kampagnen dagegen gestellt. Und selbst in dem Markenbild selbst sind die beiden Gründer ja zu sehen in Schwarz-Weiß. Also die haben die Botschaft ausdrücken wollen, das ist kein Konzernprodukt, sondern das ist eine Gründerstory. Und da steckt einfach was dahinter. Und heute kennt es im Grunde jeder. Also das ist eine deutsche Geschichte, die klasse ist, innerhalb von 26 Jahren sich so zu etablieren. Wie wichtig ist denn bei euch das Thema Storytelling in eurer Arbeit?
Also enorm wichtig. Ich glaube, kein Beitrag, wo bei uns rausgeht, egal ob von unseren Kunden oder von uns selber, ist irgendwo an Emotionen, an Menschen, an eine Geschichte gekoppelt, ja. Weil, wie du richtig gesagt hast, in der heutigen Zeit einfach das Produkt vor die Linse zu heben, das reicht nicht mehr. Ja? Und das war ja unser Ansatz, was ich vorher gesagt habe, dieses, ich kann nicht online predigen, ja, wenn ich es offline nicht erleben kann. Und genau dieser Ansatz tun wir, egal auf welcher Story, auf welchem Event, auf welcher Marketingmaßnahme. Ja, wir betreuen hier in Baden-Württemberg 70 Autohäuser, ja, wo es darum geht, einfach große Automarken voranzubringen. Ja. Ich kann aber diese Autos, kann ich noch auf Social Media, wie es von A nach B fährt, wie das Auto durch den Schwarzwald, wo es am Strand steht. Ja, wenn ich es aber live nicht erleben kann, selber in dem Fahrzeug drin gesessen habe. Und genau dieses Storytelling versuche ich dann eben über die Online-Kanäle in die Offline-Welt zu transportieren. Ne?
Und wie wichtig ist bei dem Thema Reichweite? Da wird im Moment auch viel diskutiert. Also ihr habt eine große Reichweite und meistens sagt man, naja, mit einer großen Reichweite läuft vieles von alleine. Wobei mittlerweile immer mehr das Thema kommt, Relevanz statt Reichweite. Weil oft gibt es eine große Reichweite ohne wirklich eine Wirkung, die keine Wirkung entfaltet. Und viele Unternehmen gehen auch den Schritt, dass sie sagen, ich habe lieber eine kleinere Community, die wirklich interessiert ist, als eine riesige Reichweite ohne echte Verbindung. Die Wahrheit liegt sicherlich auch irgendwo nochmal in der Mitte. Aber wenn man langfristig ein Unternehmen nach der Gründung mal betrachtet, wie wichtig ist dann aus deiner Sicht Reichweite im Verhältnis zur Relevanz?
Also ich glaube, Reichweite ist enorm wichtig. Das hat uns in den letzten 6 Jahren genau das gebracht, wo wir heute stehen. Ja, wir haben uns halt als Marke hier in der Region etabliert. Wir haben im Jahr allein auf Instagram fast 30 Millionen Aufrufe. Wo natürlich die Leute drüber sprechen, wo wir dementsprechend auch für unsere Partner genau dann diese Relevanz wieder mitbringen, dass die sagen, okay, Mike Kaiserstuhl ist für uns, für unsere Kunden relevant, weil dort genau sich das abspielt, was wir von unseren Kunden, von unseren Gästen auch, ja, wieder am Ende sind wir da beim Verkauf, ja, oder bei einer Dienstleistung wiederfinden. Aber ich bin voll bei dir. Ich glaube, das Gießkannenprinzip ist vorbei. Ja, man muss eher schauen, okay, wie kann man kleinteilig in die verschiedenen Zielgruppen investieren. Mhm. Ja, deswegen sagen wir auch, wir haben im Jahr fast 50.000 Eventbesucher. Ja, das teilt sich auf in 30, 40 Events. Diese 30, 40 Events richten sich aber bestimmt an 8 bis 10 verschiedene Zielgruppen. Ja, und genau diese Zielgruppe zum richtigen Moment, mit der richtigen Ansprache, mit dem richtigen Storytelling zu adressieren und dort denen das Gefühl geben, dieses Event oder diese Dienstleistung ist für genau diese Zielgruppe relevant. Ich glaube, der riesen Mehrwert, was dann am Ende auch das Thema Social Media mit sich bringt. Ja.
Hast du mal ein Beispiel, wo du sagst, oh, da war mal eine Zielgruppe, die ihr da auch zum perfekten Zeitpunkt mit dem richtigen Thema erwischt habt und deshalb ist das dann so zum Erfolg geworden?
Ja, absolut. Ich habe ein Beispiel, unser Partyboot, Ibiza-Partyschiff, wo auf dem Rhein fährt, gehen wir jetzt schon ins vierte Jahr. Wir sind immer nach mehreren Tagen, Wochen ausverkauft, ja, weil die Leute sich genau nach diesem Gefühl sehen, nach dieser Emotion. Es ist ein lauer Sommerabend, ich stehe auf dem Schiff mit dem Glas Rosé in der Hand, die Sonne geht unter, ich bin auf dem Partyboot, höre gute Musik und genau diese Emotionen zu transportieren, was, glaube ich, nirgendwo besser geht wie auf Social Media, haben wir damals genau zum richtigen Zeitpunkt, das war unser allererstes Event nach Corona. Ja? Mhm. Die Menschen haben gesagt, ich will wieder raus, ich will diese Freiheit spüren, ich will genau jetzt an diesem Punkt sein.
Da hat es getroffen dann.
Da getroffen und da sage ich, das hat sich jetzt bis heute durchgezogen, ja, dass wir, glaube ich, wenn jemand hier in der Region über das Partyboot spricht, denkt er auch an Mai-Kaiserstuhl und andersrum, wenn jemand an Mai-Kaiserstuhl denkt, denkt er an das Partyboot und so schauen wir natürlich immer, dass zum richtigen Zeitpunkt auch die richtige Zielgruppe erreicht wird.
Ja, das Thema Reisen ist auch ein Thema, das ist im Grunde auch was wir in einem anderen Podcast noch behandeln, wo man auch sagt, nach Corona hat sich dieses Lebensgefühl nochmal drastisch verändert. Was man vorher hatte, wurde jetzt nochmal verstärkt, weil jeder sich danach gesehnt hat, wieder Dinge zu erleben, positive Veranstaltungen zu besuchen und einfach dann auch das Leben ein Stück weit zu genießen.
Ja, ich glaube, Rückfrage an dich. Während Corona, ich glaube, wie viele Orte hast du zum ersten Mal gesehen, wo du davor vielleicht gar nicht so wahrgenommen hast?
Ja? Das ist so. Also ich habe damals zu dem Zeitpunkt von Corona noch in der Eifel gelebt.
Okay.
Und natürlich auch sehr ländlich geprägt. Und man ist alleine dadurch zwangsläufig innerhalb der Eifel, hat man Sachen besucht mit Wandern und so weiter.
Absolut.
Die man vorher nicht gesehen hat. Ja. Nicht bewusst wahrgenommen hat. Und dann, klar, das hat man dann genutzt. Man ist alleine durch die Gegend gelaufen mit Hund und man hat dann schöne Sachen erkundet. Weil die Möglichkeit aber auch nicht da war, logischerweise.
Ja, ich glaube auch wieder diese Verbundenheit zur Heimat, das Wort Heimatgefühl ist ein sehr, sehr großes und starkes Wort. Aber ich glaube, genau in dieser Zeit hat dieses Wort, glaube ich, wieder perfekt getroffen, dass man da sich auch wieder vielleicht zurückbesinnt. Okay, wie schön hat man es hier denn? Ja, man muss nicht immer in den Flieger steigen und 10 Stunden fliegen, um was Tolles zu erleben. Ja, weil die Region, glaube ich, gerade hier im Dreiländereck mit Freiburg, Kaiserstuhl, Schwarzwald, Nähe Frankreich und Basel so viel zu bieten hat.
Ja, das ist so. Jetzt hast du ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich Heimat.
Ja.
Oder nennen wir es mal Regionalität als Erfolgsfaktor. Wenn wir uns das mal betrachten, viele Unternehmen schreiben heute regional oder authentisch oder aus der Heimat auf ihre Fahnen. Da spürt man aber auch, für manche ist das nur ein Marketingbegriff. Mhm. Und für andere ist es wirklich ein Teil der eigenen Identität. Und der Unterschied, der ist oft subtil, aber man spürt ihn relativ schnell. Ob jetzt jemand nur über eine Region spricht oder wirklich aus der Region heraus denkt, wo liegt da für dich der Unterschied zwischen so echtem Heimatgefühl und einer Marketingstrategie, die auch Regionalität einfach nutzt?
Ja, ich glaube, Marketingstrategie ist für mich immer bewusst planbar. Ja, das kann ich auf ein Blatt Papier schreiben. Hey, ich habe den und den Plan. Ich will die und diese Marketingstrategie verfolgen. Wenn ich jetzt an das Wort Heimatgefühl denke, das kann ich nicht planen. Heimatgefühl kommt in mir auf. Das sind Emotionen, das ist spürbar. Da bin ich mit Erinnerungen dabei. Also ich sage das eine, das entsteht. Ja, du kannst niemand irgendwo hinsetzen und sagen, jetzt erleb mal das Heimatgefühl. Das funktioniert nicht. Ja, aber du kannst zu jedem sagen, setz dich mal hin und schreib einen Marketingplan.
Richtig.
Und ich glaube, diese zwei Komponente sind bei uns enorm wichtig, dass wir genau wissen, okay, wie fühlt sich dieses Heimatgefühl hier an? Ja? Und dann können wir es erst, weil wir es selber erlebt haben, über einen Marketingplan auch nach außen transportieren. Andersherum wird es in meinen Augen schwer. Bestes Beispiel, ich war mal 3 Monate am Bodensee, weil es auch ein favorite place von mir ist, wo ich sage, Mensch, die Bodenseeregion lässt sich doch eigentlich ähnlich wie der Kaiserstuhl, wie unsere Region, gut miteinander vergleichen. Es gibt eine tolle Weingegend, es gibt den See, es ist Lebensfreude, es ist Tourismus. Ja. Und damals war das Ziel auch zu sagen, oben mit Partnern, warum nicht Mai Bodensee und nicht nur Mai Kaiserstuhl.
Ja.
Und ganz schnell bin ich für mich an meine persönlichen Grenzen gestoßen, wo ich gesagt habe, okay, dieses Gefühl, wirst du niemals jemand oben vermitteln können, wenn du nicht in der eigenen Region zu Hause bist, wenn du nicht durch die Orte dieser Gegend laufst und genau das spürst, was du bei uns in der Region spürst. Ja? Mhm. Bedeutet nicht, dass das Business-Konzept mit diesem Franchise dementsprechend nicht funktioniert, aber einfach von Menschen, wo dieses Heimatgefühl in sich tragen, kann es nur transportiert werden. Ja?
Wie definierst du für dich Heimat?
Ich finde es immer ganz, wenn ich im Urlaub bin oder weiter weg bin und nach Hause komme und einfach das Gefühl habe, okay, man fühlt sich wohl, man kann die Füße hochlegen, man weiß, wo der nächste Bäcker sein Brötchen hat, man weiß, wo der nächste Winzer sein Wein bereit hat, kann zum Nachbar laufen, man hat seine Familie, seine Freunde, man hat seine Lieblingsplätze, das alles vereint, glaube ich, dieses wohlige Gefühl zu wissen, man ist angekommen, man ist wieder zu Hause, das ist, glaube ich, so das Thema Heimatgefühl. Mhm, ne?
Ja, spannend. Ich werde das auch öfters mal gefragt, weil ich bin im Odenwald geboren, habe dort sehr lange gelebt und dann über ein paar Jahre in der Eifel, jetzt mittlerweile hier in der Gegend, in der wundervollen Gegend, kann man anders sagen, allein die Vegetation, wann die hier beginnt, das ist ja ein Traum. Und ich könnte jetzt grundsätzlich mal sagen, alle drei Gegenden könnte ich grundsätzlich als Heimat bezeichnen,
okay,
aber mit einem großen Unterschied. Für mich ist Heimat immer dort, wo auch die Menschen sind, die mir sehr nahe sind. Ja. Und das sind natürlich von der einen Seite Familie, aber auch Freunde, die sich aufbauen, die sich im Laufe des Lebens auch mal verändern. Und deshalb habe ich gerade zum Odenwald eine unheimlich starke Bindung, weil da ist auch noch ein Teil meiner Familie, aber auch zur Eifel eine sehr starke Bindung, aber mittlerweile hier auch schon. Und das entwickelt sich. Das heißt, Heimat bedeutet nicht für mich nicht immer nur ein Ort.
Gar nicht.
Ne? Sondern das Gefühl, mit wem ist man unterwegs und wie ist das Umfeld. Und und das, wie du sagst, wenn man das dann spürt, dann kann man es transportieren.
Genau, und ich finde halt, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier.
Ja. Allerdings.
Wenn man dann sagt, ich habe auch ein Reiseziel, wo ich 3, 4, 5 Mal im Jahr bin. Und wenn ich dort ankomme, habe ich genau das Gleiche, wie du gerade beschrieben hast. Ja? Dass man dann sagt, okay, es muss jetzt nicht nur hier die Regionalität, die Heimat sein, sondern man kann auch irgendwo ankommen und uns sagen, okay, ich habe dort meine Liebsten, ich habe dort mein Wohlgefühl, wo ich genau da weiß, ich bin zu Hause.
Ja. Und kann jetzt Regionalität oder dieses Heimatgefühl, wenn wir es noch ein bisschen aneinander gezogen haben, auch einen Vorteil bringen, also einen Wettbewerbsvorteil?
Absolut. Also ich glaube, mit allen Unternehmen, wo wir zusammenarbeiten, mit unseren Partnern, ist immer dieses Echte. Ja.
Ja.
Wir sind authentisch, wir sind echt, wir sind von hier. Ich glaube, du musst niemand erzählen, dass du die Kundschaft kennst von hier aus der Region, wenn du sie nicht selbst erlebt hast. Ja.
Ja.
Und das ist natürlich unser Wettbewerbsvorteil, dass wir hier aus der Region sind, wissen, wie hier die verschiedenen Gegenden, wie die verschiedenen Menschen ticken, was sie für Bedürfnisse haben, auf was für Emotionen sie reagieren. Und genau deshalb glaube ich, dass das natürlich unser riesiger USP ist, um zu sagen, okay, wir sind hier verwurzelt, wir sind hier zu Hause, wir kennen unsere Partner und Kunden aus dem FF.
Ja. Ja, und dann, wie du vorhin gesagt hast, das ist ja dieser Mehrwert, dann in eine Marketingstrategie mit einfließen zu lassen, dann entfaltet es auch eine Wirkung.
Ja. Absolut.
Mhm. Ja. Dann lass uns nochmal reingucken zum Thema Netzwerk und Kooperation, weil ja auch dieses Thema für Gründer unheimlich wichtig ist. Und da vielleicht so eine kurze Geschichte zu Beginn. Reid Hoffmann, der Gründer von LinkedIn. Bevor der LinkedIn gestartet hat, war er Teil des sogenannten PayPal-Netzwerkes in Silicon Valley. Und viele der Menschen aus diesem Umfeld haben später auch wieder gemeinsam Unternehmen aufgebaut oder investiert. Das heißt, die haben sich immer wieder gesehen, getroffen, haben die gegenseitigen Netzwerke, die Kooperationen genutzt, weil sie aber auch wussten über eine gewisse Erfahrung, ich kann dem vertrauen, ich weiß dem seine Stärken, die können wir zusammenbringen und dann hat das auch hier wieder eine gute Wirkung am Ende. Darum geht es ja auch. Wie wichtig waren denn für euch in der Aufbauphase solche Netzwerke oder gab es auch Momente, in denen ihr gemerkt habt, oh, hier kommen wir gerade nicht weiter?
Die gab es, die gibt es auch heute noch und ich glaube, Netzwerk ist für uns in unserem Business das A und O. Ja, da führt gar kein Weg dran vorbei. Ich gehe aber noch tiefer, dass ich finde, Netzwerk hört sich immer sehr, sehr zum Teil oberflächlich an, ja, dass man sagt, ja, okay, man ist in einem Netzwerk drin, man kennt den und da, aber für uns bedeutet Netzwerk gleichzeitig auch Partnerschaft, ja, und eine Partnerschaft ist für uns immer auch ein Geben und Nehmen, und das Beispiel, wo du gerade gesagt hast, manchmal muss ich halt dem Partner mehr geben, kann zu einem anderen Moment auch wieder was zurückbekommen und nehmen, und klar, und in Situationen, wo es halt vielleicht mal nicht weitergeht, ja, helfen dir Partner, wo du vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder was zurückgeben kannst, aber genau diese Kontakte und diese Verbindung sind für uns Gold wert und würde ich niemals missen wollen in der heutigen Zeit, so ein Netzwerk oder so eine Partnerschaft in unserem, auf unserer Plattform mal Kaiserstuhl genießen zu dürfen. Ja.
Und was macht für dich ein gutes Netzwerk aus?
Am Ende sind es immer Menschen, womit Menschen zusammentreffen, ja. Menschen, womit Menschen zusammen Ideen spinnen, Menschen, womit Menschen zusammen nochmal mutig sind, ja, und ich glaube, ganz oft ist es einfach auch der Charakter, wo man sagen kann, okay, es matcht einfach, das passt, wir haben beide so ein Gefühl, wo wir sagen, okay, das passt, ja, da will man vielleicht den nächsten Schritt gehen, und ich glaube, dann fühlt sich für mich eine Partnerschaft echt an, und da tue ich auch sehr viel gern rein investieren, aber da braucht es auch dieses Gefühl, ja, dass der eine gegenüber genau diese Charakterschaft und vielleicht auch diese Mentalität mit sich bringt.
Und wie wichtig ist da für dich auch so Thema persönliche Haltung und Unternehmertum? Muss das auch gut zusammenpassen?
Ja, ne? Also, Riesenbeispiel ist ja immer, mit den meisten unserer Kunden und Partner bin ich auch sehr, sehr, sehr eng befreundet. Ja, wir gehen zusammen in Urlaub, wir gehen zusammen feiern, wir machen zusammen Geschäfte, wir tun zusammen Ideen spinnen, wir sind zusammen auf dem gleichen Netzwerk, aber genau diese Kombination macht sie am Ende spannend. Ja, dass ich jetzt auf Ibiza bei einem guten Glas Wein, ja, genauso mit dem privat sprechen kann, wie es ihm geht und was ihn umtreibt. Auf der anderen Seite, er mir aber sagt, du, ich habe die und die Lösung, ich habe die und die Probleme in meiner Firma, und genau diese Kombination von dem Menschlichen am Ende vom Tag macht für mich sowas aus.
Ja. Ja, das kann ich nur bestätigen. Das eine ist der reine geschäftliche Umgang, aber das andere ist genau das, was abends mal beim Glas Wein passiert, in gemütlicher, eher entspannter Runde, und dann erzählt man ja auch mal was Privates oder auch mal, hey, ich habe da echt ein Problem, und dann hat einer mal einen tollen Gedanken und absolut, so beflügelt sich das ja. Gerade so zum Thema Unternehmertum, persönliche Haltung, Steve Jobs ist ja so ein Typ, gell? Da, über den kann man viele tolle, geniale Geschichten erzählen, aber was total spannend ist, dass er ursprünglich Apple ja gegründet hat und dann aus der Firma geflogen ist. Die haben den rausgeschmissen. Und er hat aber gesagt, nee, ich bleibe so, das, was ich im Leben mir als Vision vorgestellt habe, ziehe ich jetzt durch. Und er gründete doch dann die Firma Next, was dann später Pixar Animations wurde. Mhm. Also auch ein mega erfolgreiches Unternehmen, weil er immer wieder auf dieses Thema, es muss einfach sein, aus dem Kunden heraus gedacht, intuitiv, und da ist er dabei geblieben. Und dann kam er ja zurück und hat gesagt, also ich komme nur dann zurück, wenn ich meine Idee auch wirklich weiterführen kann. Das heißt, seine Haltung, die war von Anfang bis zum Schluss klipp und klar. Und das hat ihn auch dann zum Erfolg geführt, aber auch als verlässlicher Partner, weil jeder wusste, entweder das ist so, wie er das sieht, das finde ich gut, oder halt auch nicht. Man wusste immer, woran man ist.
Ich finde Haltung in der heutigen Zeit enorm wichtig. Ja. Nur so Trust, wird Vertrauen aufgebaut. Ja. Das ist bei unseren Partnerschaften genau das Gleiche. Und ich würde jetzt auch von mir persönlich, wenn du mich fragst, wenn du jetzt meine Mitgeschäftsführer oder auch mein Team fragst, sagen die manchmal zu mir, du Max, das hättest du auch mal ein bisschen anders oder ein bisschen durch die Blumen sagen können. Ja, dann sage ich aber immer, ich bin so direkt, das ist meine Haltung, und ich sage dir das genauso, wie ich es jetzt denke, nur so tun sich Missverständnisse und Umwege auch vermeiden lassen. Ja? Da kommt man manchmal gut an und manchmal kommt man nicht so gut an, aber ich glaube, egal ist, ob in der Kommunikation oder auf geschäftlicher Ebene oder Unternehmertum, diese Haltung und diese direkte Art tut genau das dann einfach anbringen, wo man am Ende auch hin will.
Ja. Wir haben das hier übrigens auch. Wir haben uns so auf die Fahne geschrieben, 100% Klartext.
Ja.
Also nicht Klartext im Sinne von...
Nein, gar nicht.
Sondern Klartext im Sinne von klare Haltung und alles aussprechen.
Ja,
und so schon, wenn die Dinge besprochen und abends ist gut. Gell?
Ja.
Lustig ist, in der Musik, ich mache jetzt mal kurz einen Schwenk in die andere Richtung, gibt es einen schönen Spruch, wer übt, kann nichts. Hier ist es andersrum. Ne? Hier geht es ja eher darum, gründen ist eine Lernphase. Das heißt, da muss man auch üben. Würdest du, also in der Musik übrigens auch, ne? Aber würdest du das bestätigen? Gründen, Lernprozess?
Üben, ja. Ich glaube halt, wie ich vorher gesagt habe,
kann man es üben?
Man kann es nicht üben. Mhm. Nee, also es ist einfach, ich glaube, in diesem Unternehmertum oder im Gründen, da passieren so viele Dinge, ja. Wo man sagen kann, es lässt sich gar nicht wiederholen und ich kann das nochmal üben, nochmal üben. Ich glaube einfach zum richtigen Zeitpunkt eine Entscheidung zu treffen.
Ja.
Nicht richtig oder falsch, aber die Entscheidung zu treffen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Und jetzt sind wir bei dem Punkt, welche Eigenschaften braucht es denn, um erfolgreich zu gründen und auch ein Unternehmen weiterzuführen? Weil das ist genau das, was du jetzt ansprichst.
Ich glaube, Eigenschaft, klar, das Thema Mut haben wir schon oft gehabt. Genau. Erstmal den ersten Schritt zu gehen und sagen, okay, ich bin bereit dafür, diese Reise anzutreten. Viele schon eine Körperhaltung mit sich bringen und sagen, oh Gott, bin ich überhaupt bereit für diesen Schritt? Und wenn ich dann diesen Schritt gemacht habe, dann ist, glaube ich, das Thema Entscheidungen treffen ganz, ganz wichtig. Ja? Mhm. Und auch zu sagen, hey, ich habe mich jetzt dafür entschieden und jetzt muss ich auch die nächste Entscheidung treffen und ich muss jetzt vorangehen, ich muss es nicht machen. Aber was für uns oder für Mike Heiserstuhl auch extrem wertvoll war, die richtigen Partner und Mitgründer an seiner Seite zu haben.
Ja.
Wir sind ja zu dritt bei Mike Heiserstuhl.
Ja.
Ich bin vom Alter her, sage ich jetzt mal, in der Mitte, mit Anfang 30. Ich habe den Bernd Hau an meiner Seite, der jetzt Mitte 60 ist, der natürlich eine sehr, sehr große Lebenserfahrung mit sich bringt, der schon viel mehr Firmen gegründet hat wie ich. Ja. Und habe dann noch den Jakob, seinen Neffen, an der Seite, der sich vom Thema Studium, BWL, Finance, Controlling mit sich bringt. Mhm. Diese Dreierkombi hat uns natürlich, sage ich mal, extrem beflügelt, dass jeder genau wusste, er ist für diesen Weg verantwortlich und er muss dort seine Entscheidungen treffen und muss nicht auf den anderen irgendwo schauen, dass das funktioniert. Ja. Mhm.
Würde es denn jetzt aus heutiger Sicht Themen geben, wo du sagst, boah, hätte ich anders machen müssen?
Gute Frage. Ich sage immer, ich bereue nichts in meinem Leben, egal ob privat oder geschäftlich. Ja, das ist, glaube ich, kann jetzt auch so ein Arschlochspruch sein, aber ist so. Von dem her glaube ich, alles, was passiert ist, ist genau zum richtigen Zeitpunkt passiert. Deswegen würde ich jetzt auch nie sagen, ich hätte was anders machen sollen, weil ich glaube, wenn das vielleicht nicht passiert wäre, wären wir jetzt nicht da, wo wir heute sind. Und das schätze ich einfach, egal ob Erfolge oder Misserfolge. Ja, alles hat irgendwo seinen dazu beigetragen, wo wir heute stehen. Und deshalb glaube ich, ich hätte nichts anders gemacht.
Ja. Und so mit dem Blick nach vorne, wo siehst du jetzt Chancen für Gründer in der Region? Also jetzt gerade bei uns hier Breisgau, Markgräfler Land. Und welchen Rat würdest du denen mit auf den Weg geben?
Ja. Ich glaube, hier in der Region ist eine sehr, sehr offene, sehr, sehr offene Community, wo einfach Lust hat, wenn neue Leute was voranbringen. Ja, siehe bei uns, wir haben das Rad ja nicht neu erfunden.
Ja,
das war aber einfach zu sagen, okay, das sind jetzt drei Typen, die sagen, okay, wir stehen für das Thema Heimatregionalität, wir wollen die Partner verbinden. Hört sich erstmal komplett plausibel an. Mhm. Ja, wie oft habe ich schon einen Satz gehört, ey Mensch, was ihr drei macht, auf die Idee hätte ich ja auch kommen können, aber dann geht es darum, das einfach zu machen. Ja? Ja. Und ich glaube, hier in der Region, wenn es junge, mutige Menschen gibt, die ich jeden Tag triff und die sagen, hey, okay, wir sind bereit, da alles zu investieren. Und ich sage immer, wenn jemand da Bock hat und Mut hat, dann wird er am Ende dafür belohnt. Ja? Und deshalb glaube ich, wir sind hier eine tolle Region, es gibt tolle Persönlichkeiten, es gibt tolle Partnerschaften und da werden alle warmherzig aufgenommen. Ja, ich glaube, ein Riesen.
Welche Branche, wenn du jetzt heute nochmal gründen müsstest, welche Branche wäre das?
Ich komme ja tatsächlich aus der Bankenbranche, habe das ja alles kennenlernen dürfen, bin Bankfachwirt, wenn ich jetzt eine Unterschrift bräuchte unter meiner Signatur, aktuell habe ich gar keine, also Bankenbranche wäre es nicht,
Okay. Ja, 100% Klartext.
Ja, 100% Klartext, absolut. Klar, die digitale Welt, wo wir uns jetzt befinden, ist natürlich ist halt sehr, sehr viel schnell möglich, in jede Richtung. Mhm. Es kann hoch, es kann runtergehen. Was ich natürlich auch ein riesen Fan bin, ist schon das Thema Genuss, ich mal Gastronomie oder Erlebnis in die Richtung, weil ich das einfach eine Riesenfreude daran habe, anderen Menschen Genussmomente zu schenken, ja, weil ich immer das Schöne finde, egal ob bei unseren Events, wenn ich das sehe, dass Menschen sich an Kleinigkeiten so freuen können, ja, wenn, bestes Beispiel, jetzt haben wir Anfang Mitte März, ja, wenn ich durch die Kajo und durch Freiburg gelaufen bin, Ende Februar ist mir jeder entgegengekommen. Ich beobachte immer gerne Menschen, ja, wie sie dann die Kinnladen unten gehabt haben. Ja, wenn ich jetzt durch Freiburg laufe, jeder hat die Sonnebrille auf, es strahlt, hat ein Gläschen Wein in Hand. Und das jeder sind so die,
gute Laune.
Jeder hat gute Laune. Und das sind so die Momente, wo ich dann sage, hey, okay, und wo hat man seinen guten Momente in der Gastronomie, im Erlebnis? Ja, oft sind sie kleinen Dinge und da sage ich, ich glaube, diese Kombination zwischen Genuss, Erlebnis, Digitalisierung, eigentlich da, wo wir genau sind, da würde ich auch wieder aufschlagen.
Ah ja, ja, spannend. Ja. Aber da sehe ich genauso, Genussthemen sind im Moment wahnsinnig auf dem Vormarsch. Von Kurzurlauben bis hin zu Schiffsreisen, was wahnsinnig zugenommen hat wieder. Aber so auch das in der Region, um jetzt hier nochmal zu bleiben, so das Bild, man geht aus der Haustür raus, ob jetzt ich sag mal jetzt Breisgau, Markgräflingen, dann Freiburg, hat man ganz egal, wo wir uns da bewegen. Genau. Und die begegnen die Menschen mit einem Glas Wein oder einem Stück Käse oder du machst einen schönen Genussabend. Das ist Wahnsinn und das ist überlaufen mittlerweile. Also im positiven Sinne, dass Menschen sagen, ich will das echt genießen.
Ich glaube, weil wir hier einfach auch ein riesen tolles Angebot haben.
Ja.
Ja, also ich glaube, nirgendwo in Deutschland, sage ich jetzt einfach mal, wo ich aus der Haustür raustritt, wie du gerade gesagt hast, kriege ich so viele gute, renommierte Weingüter, kriege ich so viele gute, renommierte Schnapsbrenner, kriege ich Käse, kriege ich Wurst, kriege ich Metzger, kriege ich einfach auch dieses Qualitäts. Ja?
Ja.
Und warum kommen hier so viele Leute in die Region hin? Weil sie genau diese Qualität spüren.
Ich bin jetzt fast ein Jahr hier. Ja. Ich hatte mir vorgenommen, 5 Kilo abzunehmen. Ich habe jetzt noch 8 Kilo vor mir. Alleine, weil die Region so toll ist, weißt du? Also du kommst nicht drum rum. Du musst teilweise ja auch die Dinge alle probieren. Also es gibt Schlimmeres.
ja, absolut, aber ich glaube, da bist du genau auf dem richtigen Weg. Ja, wenn wir nächstes Jahr nochmal sprechen, dann sind es 10 Kilo. Ja?
Nee, hoffentlich nicht, um Gottes Willen. Ja, Max, als ich neu hierher kam, das ist jetzt so 10 Monate her, da kam ich hier neu zur Volksbank und natürlich gehe ich über Social Media und informiere mich über die Region und gehe abends raus in die Straußis oder zu Weingütern und möchte ja Land und Leute kennenlernen. Und da ist mir aufgefallen bei Social Media, gerade bei Instagram, da gab es eine Firma, die hat eigentlich nur Party gemacht, nämlich Mike Heiserstuhl. Und das Spannende war, wenn ich dann so die Bilder durchgeguckt habe, dann dachte ich, hey, das haben die drauf, das funktioniert gut. Was genau macht ihr denn außer Party?
Ja, lustiges Szenario, wo du gerade beschreibst, also wenn ich heute auf der Straße unterwegs bin, egal wo, in dieser Region, werde ich angesprochen, du bist doch der Max von meinem Kaiserstudio, mach doch diese tollen Partys. Ja. Da muss ich immer schmunzeln, ist natürlich ein Riesenlob, wenn jemand sagt, du machst eine tolle Party. Aber natürlich steckt hinter meinem Kaiserstuhl viel, viel mehr. Ja, wir sind jetzt 25 Mitarbeiter. Wir sind eine 360-Grad-Marketing-Agentur. Ja, und für uns sind die Partys unser Marketinginstrument. Ja. So wie andere Firmen, sage ich mal, 20 Mal im Monat ein Newsletter verschicken, so wie andere Firmen Haufen Geld in Social Media, Marketing etc. stecken, sagen wir, die Events sind unsere Treibkraft, um unsere Partner, um unsere Kunden dementsprechend online wie offline zu verbinden. Ja, kannst du dir so vorstellen, wenn ich jetzt sage, okay, wir sind eine 360-Grad-Marketing-Agentur, kommt ein Unternehmen zu uns und sagt, Mensch, Max, mit eurer riesigen Reichweite, was ihr auf Social Media habt, durch euren ganzen Partys, durch euren ganzen Partnern, seid ihr wie eine Art Influencer. Kann ich jetzt nicht ein neues Produkt oder eine Dienstleistung bei euch auf dem Kanal platzieren? Und dann sage ich, können wir gern machen, aber lass uns doch erstmal deine eigenen Hausaufgaben machen. Ja? Hast du eine eigene tolle Website, wo performt? Hast du einen eigenen Social Media Kanal? Hast du einen Imagefilm? Bist bei Google relevant? Und dann kommt man ins Gespräch mit diesen Unternehmen.
Genau.
Wo ich dann genau sage, okay, wir sind viel, viel mehr, wie jetzt, wo du gesehen hast, lustige Bildchen, tolle Reels und hoch die Tassen, sondern da steckt viel, viel mehr hinten dran.
Cool. Was für Events macht ihr?
Vom Event geht's los, vom Partyschiff, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt der lockere, junge Weingenießer, wo sagt, ich habe Lust auf einen lockeren Abend, wo das Ticket oder der Pro-Kopf-Umsatz am Abend, sage ich mal, zwischen 30 und 60 Euro liegt. Ja, ist eine ganz genau getroffene Zielgruppe, wo wir sagen, okay, diese Altersgruppe wollen wir ranführen an lockere Weine, an das Lebensgefühl, an das Heimatgefühl. Ja? Und dann gibt es aber auch die Zielgruppe, wo wir sagen, okay, ein Ticket bei uns bei einer Küchenparty oder bei einem White-Table-Dinner kostet 200 Euro aufwärts. Ja? Wenn du jetzt, Marc, mit deiner Frau kommst, ja, und ihr habt 2 Tickets gekauft, bist du bei 400 Euro. Und dann sagen wir in unserer internen Kalkulation, okay, wenn jetzt jemand 400 Euro für ein Abendessen ausgibt, muss er ein gewisses Haushaltseinkommen haben. Also ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe. Ja? Ja. Und an dem Abend muss natürlich dann auch ein anderer Anspruch herrschen, man muss eine andere Versorgung herrschen. Und genau so tun wir unsere Events natürlich sehr, sehr scharf kalkulieren, haben deshalb für unsere Augen dann für jede Zielgruppe auch das passende Angebot. Das ist so für mich das typische Beispiel. Ja. Wenn ich ein Event deklariere, dann sage ich, okay, White Table Dinner, ja, Ticket kostet 200 Euro, dann muss ich natürlich im Voraus, okay, da brauchst du einen Sternekoch dazu.
Ja.
Ja, also habe ich den Sternekoch dabei. Ja. Dann durch, was wollen die Menschen am Abend vielleicht noch erleben? Mhm. Ja, okay, sie wollen einen guten Winzer dabei haben. Ja, dann kann ich jetzt böse gesagt nicht den Gutedel auf den Tisch stellen. Ja, dann muss ich vielleicht ein großes Gewächs auf den Tisch stellen, ja, weil es einfach harmoniert, ja, soll es nicht heißen, dass der Gutedel besser oder schlechter ist, aber in dem Anspruch, was die Zielgruppe natürlich auch hat, muss dementsprechend auch die passende Qualität auf dem Tisch sein, ja. Und so tun wir unsere Partner zu jedem Event so garnieren, dass am Ende das Event dann auch vollumfänglich zu dem Rahmen passt, ja.
Ja.
Warst du schon mal auf einem unserer Events?
Nein, noch nicht.
Also dann lade ich dich herzlich ein.
Das machen wir unbedingt.
Zielgruppe darfst du jetzt selber aussuchen, wer du bist, ja?
Ja, unter 40 Jahren, nein, Quatsch, nein, nicht mehr, das hat sich mittlerweile...
Dann hätte ich jetzt aufs Partyschiff eingeladen, aber darfst du auch so kommen, ja?
Ja, also wenn das Partyschiff dann abends um 10 fertig ist,
bin ich dabei,
im Boot quasi, ne? Ja. Dann darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für das tolle Gespräch heute und wünsche dir und deiner Mannschaft weiterhin viel Erfolg und das wiederholen wir sicherlich mal.
Marc, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein durfte und freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
So machen wir das. Mach's gut.
Vielen Dank. Danke. Ciao. Tschüss.